Guten Morgen zusammen. Schön, dass du heute zuschaust. Schön, dass du heute dabei bist beim Gottesdienst. Und heute mal ganz anders, woran wir uns vielleicht gewöhnen müssen. Mir selber fällt es noch ein bisschen schwer, so das aufzunehmen und als Videobotschaft zu machen und so weiter. Aber es ist ja besser als nichts. Und es ändert auch nichts an der Botschaft. Und deswegen ist es vielleicht keine perfekte Aufnahme heute, aber es ist wirklich eine Herzensbotschaft, die mir selber so in den letzten Tagen unglaublich bewusst geworden ist. Und ich habe dir heute Morgen einmal was mitgebracht. Das ist ein Gegenstand, den kannten bis vor ein paar Monaten wahrscheinlich nur Leute, die auf dem Bau gearbeitet haben oder man hat es mal irgendwo im Regal gesehen. Aber die meisten haben so ein Ding noch nie selber getragen. Und zwar ist das so eine Atemschutzmaske. Und diese Atemschutzmaske, die kostet normalerweise so 99 Cent und mittlerweile wird sie so für 5, 6 Euro gehandelt, also da schlagen die Leute richtig Profit raus. Aber diese Atemschutzmaske, das haben wir relativ schnell erkannt, die schützt uns vor was uns im Moment bedroht, Corona. Und deswegen laufen ganz, ganz viele Menschen rum mit solchen Atemschutzmasken, dass keine Bakterien reinkommen können in ihren Mund und auf ihre Schleimhäute, in ihre Lunge und so weiter, um sie zu schützen vor diesem Virus. Also so eine Atemmaske ist dazu da, uns zu schützen. Und wir haben viele Schutzmechanismen. Vor allem wir Deutschen, wir sind ja unglaublich in Bezug auf das Schützen. Zum Beispiel die Umwelt wollen wir schützen, Arbeitsschutzgesetz, was weiß ich, was alles für Schütze es gibt für uns Menschen. Aber ich habe mal eine ehrliche Frage. Wie schützen wir denn eigentlich unsere Gedanken, was da oben reinkommt? Ich treffe im Moment so viele Leute, die hören sich von morgens bis abends das Zeug an, was im Radio läuft und in den Medien. Und das ist nur ein Thema. Und man merkt, das macht was mit ihren Gedanken, mit ihrem Kopf. Manche haben Angst, manche werden gleichgültig, manche schimpfen noch drüber, manche lachen schon drüber. Aber es macht was, wie schützen wir unsere Gedanken? Und dann gibt es einen Vers, den musste ich vor vielen, vielen Jahren mal auswendig lernen auf der Bibelschule. Kann ich mir noch sehr gut dran erinnern. Der steht in Sprüche 4, Vers 23. Und ich lass dir Zeit, die Bibel selber aufzuschlagen und ich kann dir Mut machen, lest es mal selber nach, was Gott zu uns Menschen sagt. Und da steht drin, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich habe euch was mitgebracht und zwar ist es für mich ein ganz besonderes Herz. Ich zeige euch das mal. Da steht nämlich drauf, du bist mein Lieblingsmensch. Und dieses Herz habe ich vor ein paar Jahren von meiner Frau zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich hoffe, dass es immer noch so ist, dass ich ihr Lieblingsmensch bin. Aber damals war es auf jeden Fall so. Und weißt du, genau das sagt Gott über dich und dein Leben. Du bist mein Lieblingsmensch, sagt Gott zu dir und zu jedem Menschen, den er geschaffen hat. Und die Frage ist, das Herz, von dem Gott spricht, dass wir es schützen sollen, das ist ja nicht der Muskel hier, der das Blut so durchpumpt. Das ist also nicht die Blutpumpe, dieses Herz. Sondern wenn man mal reinschaut in die Bibel, da lese ich mal einen Vers vor aus den Sprüchen, Kapitel 27. Da steht nämlich drin, in Sprüche 27, Vers 19, wie im Wasser das Gesicht dem Gesicht entspricht. Also wenn du in den Spiegel reinschaust, siehst du dein Gesicht, könnte man sagen. So das Herz des Menschen dem Menschen. Das heißt, wenn Gott darüber redet, über das Herz, das wir schützen sollen, dann heißt das, schütz dein wirkliches inneres Ich. Weil er sagt, dein wirkliches inneres Ich, das ist das, was dich lebendig macht, was dich am Leben erhält, was dir Lebensqualität schenkt. Und das ist so wichtig zu verstehen. Glaube ist eine Herzensangelegenheit. Weil es hier um Beziehung geht. Jetzt stell dir einfach mal vor, meine Frau hat mir das vor ein paar Jahren geschenkt. Damals war ich ihr Lieblingsmensch. Und es hätte sich so geändert, dass wir zwar immer noch verheiratet sind, Aber ich mache halt meine männliche Pflicht, ich verdiene halt das Geld bei uns und meine Frau macht ihre frauliche Pflicht, die hütet halt die Kids und kümmert sich im Haushalt, kocht Gott sei Dank mit Thermomix. Das ist so das alte Rollensystem bei uns und weißt du was, wir sind überglücklich damit, es funktioniert super bei uns. Und wir würden aber nur noch unsere Pflichten erfüllen. Diese Herzensangelegenheit, die wäre dabei verloren. Dann wäre es zwar immer noch eine Ehe, aber eine Ehe, die eigentlich tot ist, obwohl sie immer noch existiert. Wenn das Herz nicht mehr dabei ist, dann ist eine Beziehung kaputt. Und weißt du, wir als Nation, wir schützen alles Mögliche. Wir schützen die Umwelt. Wir schützen unsere Gesundheit. Übrigens, der Satz des Jahres 2020 wird wahrscheinlich sein, bleib gesund. Aber wir funktionieren. Wir sind gut darin, unser System am Laufen zu erhalten, unsere Pflichten zu erfüllen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber wir haben unser Herz nicht geschützt in Bezug auf das, was uns lebendig macht. In Bezug auf den, der uns lebendig macht. Nämlich den lebendigen Gott selber. Unsere Herzen sind vereinnahmt von Wirtschaft, von Wachstum, von Erfolg, Gesundheit, sozialer Gerechtigkeit, Autonomie, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung und lauter solchen Dingen, die in sich selber auch gar nicht schlecht sind erst einmal. Aber der lebendige Gott, der uns innerlich lebendig macht, der spielt in unserem Alltag als Nation überhaupt keine Rolle mehr. Der Johannes Rau, ein Bundespräsident vor ein paar Jahren, der hat einmal gesagt, ich lese jeden Tag die Zeitung und die Bibel. Und die Bibel lese ich deswegen, damit ich die Zeitung richtig interpretieren kann, verstehen kann, die Zeitung. Jetzt wir machen das mittlerweile andersrum. Wir benutzen unsere menschliche Weisheit, unsere Wissenschaft. Es ist ja interessant, wie die Wissenschaft entstanden ist. Die ersten Wissenschaftler waren Christen, die einfach gemerkt haben, wow, Gott ist so unglaublich groß, so phänomenal, so unverständlich wunderbar. Wir wollen mehr darüber herausfinden, wie genial dieser Gott ist. Und wir benutzen mittlerweile die Wissenschaft, um irgendwie einen Maßstab an Gott zu legen und Gott zu erklären oder wegzuerklären oder was auch immer mit der Wissenschaft. Wir sind eine Nation, die krank geworden ist, die vergessen hat, ihr Herz, ihr wirkliches inneres Ich zu behüten. Und die deswegen als ganze Nation die Quelle von dem, was uns lebendig macht, verlassen haben. Gott. Der Peter Hane, der hat einmal gesagt, wir sind eine Nation geworden, die vergessen hat, dass sie Gott vergessen hat. So weit sind wir mittlerweile schon in Deutschland. Und weißt du, was Gott macht über diesen Zustand? Es ist interessant, er macht zwei Dinge über diesen Zustand, in dem wir uns als Nation gerade befinden. Ich lese das mal vor. Im Psalm Kapitel 2 ist ein so ein Vers, in dem Gott darüber spricht, wie er darauf reagiert, über unseren Stolz, über unsere Autonomie und diese ganzen Dinge. Psalm Kapitel 2 und ich lese mal Vers 2 und Vers 4 vor. Und da können wir lesen, es treten auf die Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und dann sagt Gott uns in Vers 4, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Weißt du, Gott lacht und spottet über Menschen, die meinen, wir sind schon schlau genug. Wir können das schon selber alles machen. Wir schaffen Leben. Wir schenken Leben. Wir sagen den Menschen, was es bedeutet, lebendig zu sein. Da lacht Gott drüber. Aber das ist die eine Seite von dem, was Gott tut. Gott lacht über unsere Arroganz. Auf der anderen Seite können wir lesen in der Bibel, und ich lese euch da mal einen Vers vor, aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 19, Vers 41 und 42, da geht es um Jesus. Und da können wir lesen über Jesus. Und als er, Jesus, sich näherte, und die Stadt sah, weinte er über sie. Und er sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es in deinen Augen verloren. Jesus Christus weint über Verlorenheit, wenn Menschen das Wesentliche aus den Augen verloren haben, wenn Menschen in die falsche Richtung gehen, richtungslos geworden sind, da weint Jesus. Denn letztendlich ist Gott allein, der uns das Leben schenkt. Oder hast du irgendwas dazu getan, dass du körperlich lebendig bist? Nichts. Jesus oder Gott allein liebt uns Menschen von Herzen. Der ist der Einzige, der uns bedingungslos liebt. Mit einer Liebe, die uns lebendig macht, die uns aufblühen lässt. Die uns Kraft schenkt, durch Höhen und durch Tiefen im Alltag zu gehen. Und er sehnt sich danach, dass wir ihn von Herzen zurücklieben. Diese Liebe, die er uns schenken will, erwidert. Jesus Christus sagt in der Bibel ganz arg oft: Ich bin das Leben. Das hat noch keiner von sich gesagt, außer Jesus Christus. Zum Beispiel Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, um den Menschen Leben im Überfluss zu geben. Und was wir manchmal glauben wollen, ist, dass es bedeutet, dass wir noch mehr haben, als wir jetzt eh schon haben. Überfluss. Aber es bedeutet etwas ganz anderes. Wenn Jesus sagt, ich habe euch Leben gegeben und Leben im Überfluss, das bedeutet, es ist ein Leben, das nie mehr versiegt, das nie mehr aufhört. Ein Leben, das beginnt an dem Tag, wo du Jesus in dein Herz einlädst und es niemals mehr endet. Jesus, das Leben. Das Leben im Überfluss, das bis ins ewige Leben quillt. Darum geht's. Oder in Johannes Kapitel 11, Vers 25, wunderbare Verse, die jetzt vor allem an Ostern auch wieder so präsent waren für mich. Da hat Jesus gefragt, nachdem er jemanden von den Toten auferweckt hat, den Lazarus war das. Da sagt Jesus Christus über sich selber: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das ist eine phänomenale Botschaft, hey. Jeder Mensch, der an diesen Jesus Christus glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Die beste Botschaft, die es gibt. Gott allein macht Menschen lebendig. Und ich finde es so interessant, ich habe in den letzten Tagen etliche Leute besucht. Ältere Leute, teilweise Leute, die Jesus kennen und teilweise Leute, die keinen Jesus nicht kennen. Aber was mir so aufgefallen ist, gerade in dieser Zeit, wo viele, vor allem ältere Menschen, auch um ihr Leben bangen, die ganzen alten Menschen, die ich getroffen habe und besucht habe, mit denen ich Kontakt hatte, natürlich mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand, die Jesus kennen, die haben gesagt: Weißt du was, das Beste kommt noch. Ich freue mich, dass ich vielleicht körperlich sterbe, aber völlig lebendig bin, weil ich Jesus habe, das ewige Leben. Gott allein macht uns Menschen lebendig. Und es geht jeden Tag ganz neu wieder darum, unser Herz zu schützen. Es zu schützen vor Lügen, vor Kurzsichtigkeit, was uns lebendig macht oder was wir meinen zu brauchen. Uns zu schützen vor Fundamenten, die uns Tragfähigkeit versprechen und die ratzfatz weggeschwemmt werden, genauso wie jetzt bei vielen Menschen mit dieser Corona-Geschichte. Wir Menschen, wir sind infiziert mit einem Virus, der ist viel, viel gefährlicher, heimtückischer, ausgebreiteter, verbreiteter und vor allem tödlicher als Corona. Und den Virus, den nennt die Bibel Schuld, Sünde. Denn dieser Virus hat uns Menschen, dich und mich, getrennt von dem, der das Leben ist. Von Gott selber. Und weißt du, die komplette Bibel, von den ersten Zeilen bis zu den letzten Zeilen, die besteht aus dem Drama, wie wir Menschen uns immer wieder in uns selber verlieren. In den Dingen, die wir meinen, die wichtig sind. Und wie Gott nie müde wird, uns Menschen dazu zu ermutigen, umzukehren zu ihm, unser Herz zu schützen, zurückzukehren in die Gemeinschaft mit ihm. Und weißt du, deswegen kam Jesus in die Welt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Von den ersten Zeilen bis zu den letzten Zeilen der Bibel wirbt Gott um eins, nicht um den richtigen Lebensstil, sondern um dein und mein Herz. Darum wirbt Gott. Und er fordert uns viele Male auf in der Bibel, umzukehren. Wir waren neulich eine Runde Radfahren, da um Ostern rum, als Familie. Und dann waren wir im Hohen Lohrlenke, da gibt es ja so viele schöne Plätze. Und weder meine Frau noch meine Kinder waren an diesen wunderschönen Plätzen. Und da sind wir so mit dem Fahrrad durchgefahren. Die haben sich alle total gefreut oder haben gestaunt darüber, wie schön es bei uns ist. Und irgendwann mittendrin habe ich mal angehalten und habe gesagt, hey, wer von euch weiß denn, wo Neuenstein ist? Und dann haben 5 Kinder in 5 verschiedene Richtungen gezeigt. War total lustig. Und alle haben sie in die falsche Richtung gezeigt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fahrt einfach mal los, fahrt so schnell ihr könnt, so gut ihr könnt, fahrt einfach mal in die Richtung, in die es hingehen soll, wo ihr meint, wo Neuenstein liegt. Und weißt du, was interessant ist? Egal, ob der klein oder groß ist, egal, ob der total fit ist oder völlig unfit ist, egal, ob er sich richtig Mühe gibt oder gleich aufgibt, der wird nie am Ziel in Neuenstein ankommen. Denn wenn du ans Ziel kommen willst, dann musst du umkehren, in die andere Richtung fahren, wenn du am Anfang in die falsche Richtung losgefahren bist. Und genau darum geht's. Da gibt es ein Wort in der Bibel, das hat mich total angesprochen. Das ist ein Vers im Alten Testament und das war schon bevor das mit Corona überhaupt kam. Und das Interessante war, in diesen Tagen wurde mir dieser Vers von 2 anderen Leuten auch noch irgendwie zugesprochen oder vorgelesen oder zitiert. Und den Vers will ich dir heute Morgen mal vorlesen. Da steht mal drin in 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 13 und Vers 14. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht, und sie kehren um von ihren Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und ich bin keine Person, die da gleich alles Mögliche reininterpretiert und sagt, so und so ist es und was weiß ich, aber das hat mich irgendwie stutzig gemacht in den letzten Wochen. Weißt du, was Gott hier sagt? Wenn ich den Himmel verschließe. 2019 wird keiner mehr vergessen, zumindest keiner von den Landwirten. Das trockenste Land seit Aufzeichnungen über Niederschlag gibt. Heuschrecken werden das Land kahl fressen. Ich habe neulich so einen Bericht gesehen über Ostafrika. Da gibt es Heuschreckenschwärme im Moment. Die sind 2400 Quadratkilometer groß. Können wir uns gar nicht vorstellen. Berlin zum Beispiel hat eine Fläche von 890 Quadratkilometern. Also ungefähr, keine Ahnung, 3-4 Mal so groß wie Berlin ist ein Heuschreckenschwarm. Und so ein Heuschreckenschwarm, der frisst so viel wie 80 Millionen Menschen. Das heißt, so viele Menschen, wie im Moment in Deutschland ungefähr leben. Und dann sagt Gott, die Pest um das Volk. Coronavirus. Weißt du, ob Gott das selber macht oder ob er es zulässt oder ob es einfach ein Resultat ist aus der Art und Weise, wie wir leben und wie wir umgehen mit dem, was er uns anvertraut hat? Darüber will ich kein Urteil fällen. Das weiß nur Gott allein. Manche Theologen sagen, ja, das ist jetzt Gottes Gericht für uns Menschen. Ich glaube, ich würde es auch nicht so bezeichnen. Ich würde es einfach so bezeichnen. Es ist die unglaublich gut gemeinte Chance von Gott, die er uns bis heute schenkt, umzukehren, zu ihm zurückzukommen. Gott will uns rausholen aus unserem Hamsterrad, das uns zwar total beschäftigt hält und in Bewegung hält, aber niemals ans Ziel bringt. zu ihm. Die Bibel benutzt dafür dieses uralte, für uns teilweise völlig fremde Wort Buße. Und Buße, das hat nichts damit zu tun, zu büßen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Nur wer nicht Buße tut, der muss eines Tages büßen. Das heißt, wer nicht Buße tut, der muss eines Tages mit den Konsequenzen seiner eigenen Entscheidungen leben. Aber Buße heißt so viel wie den Sinn ändern. Mit Reue umkehren, und zwar begleitet, und das ist das, was Bibelkommentare sagen vom Urtext her, und zwar begleitet mit einer echten Hinwendung des Herzens zu Gott. Da geht es um eine Herzenshinwendung zu Gott. Das ist Buße. Oder die Umkehr von Feindschaft, oder man könnte vielleicht auch einfach sagen, in unserer Gesellschaft mittlerweile Gleichgültigkeit gegenüber Gott, hin zu einer richtigen, tiefen Liebesbeziehung zu Gott, zu einer Demut vor Gott, dass man Gott einfach Gott sein lässt und selber anerkennt, ich bin Mensch. Unendlich geliebt, aber Mensch. In Lukas Kapitel 7, Vers 29 und Vers 30, da kann man mal ganz praktisch drüber nachlesen, was es heißt, Buße zu tun. Und da steht ganz einfach drin, sie gaben Gott Recht. Das ist Buße tun. Gott Recht geben. Ich verändere mein Denken Gott gegenüber. Ich gebe ihm Recht, Gott. Er ist der Herr. Nicht die Welt dreht sich um mich, sondern Gott ist das Zentrum. Und ich darf Teil sein von seinem Plan für diese Welt. Es bedeutet aber auch, ich ändere mein Denken über mich selber. Ich gestehe mir einfach immer wieder ein. Ich bin ein schuldiger Mensch. Ich brauche Vergebung. Ich brauche das Kreuz. Ich brauche Jesus und alles, was er mir zur Verfügung stellen will. Es bedeutet auch, ich ändere mein Denken über Sünde. Nicht mein Maßstab zählt, was ich glaube, was Sünde ist, sondern Gottes Maßstab zählt. Und es heißt auch, ich ändere mein Denken in Bezug auf meinen Nächsten. Egal wer das ist. Mein Nächster, dein Nächster ist von Gott genauso geliebt, wie du und ich es sind. Glaube fängt nicht da an, wo der Verstand aufhört, sondern wo der Widerstand aufhört. Da fängt Glaube an. Jemand hat mal so schön gesagt, wer Gott Gott sein lässt, braucht selbst nicht Gott zu spielen. In unserer Welt versuchen unglaublich viele Menschen Gott zu spielen. Deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Unser Land ist voll von Menschen, die versuchen Gott zu spielen. Unser Alltag ist geprägt von Menschen, die versuchen, Gott zu spielen. Und mal ganz ehrlich, mein eigenes Leben. Ich verliere mich immer wieder in diesem tödlichen Virus, selber Gott spielen zu wollen. Immer wieder prägt mein Leben dieses tödliche Verlangen, ja, ich muss doch Recht haben. Ja, die Leute müssen es doch so machen, wie ich es mir vorstelle. Mein Maßstab soll maßgebend sein für alle anderen, in meiner Familie zum Beispiel. Oder ich stelle mich selbst und mein Urteil über andere Menschen. Und dabei verliere ich Gott völlig aus den Augen. Verliere mich in mir selber. Ein ganz, ganz guter Freund, der vor vielen Jahren schon in einer Lawine gestorben ist, der hat einen Lieblingsvers gehabt und den will ich dir zum Abschluss noch vorlesen. Und zwar steht dieser Vers in Jesaja Kapitel 30. Und da steht drin, Jesaja Kapitel 30 und Vers 15, denn so spricht der Herr. Der Herr, der lebendige und heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und Vertrauen ist eure Stärke. Gott will, dass wir ruhig sind, dass wir innerlich stark sind. Aber das liegt in Umkehr und in Ruhe. Im Bußetun, im Umdenken, immer wieder neu. Gott sagt mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Hier geht es nicht um Religion oder einen richtigen Lebensstil, sondern um dich und dein Herz und den lebendigen Gott und die Beziehung zwischen ihm und dir. Er allein kann dich lebendig machen, und zwar an Leib, Geist und Seele. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kann ich dir nur Mut machen. Kehr um. Egal, was für einen Weg du gehst, egal, ob er gut aussieht, nicht gut aussieht, moralisch gut ist oder schlecht ist, völlig egal. Wenn du ohne Gott unterwegs bist, will ich dir Mut machen, kehr um. Komm zurück zu ihm, der das Leben ist. Wenn du Jesus schon kennst, dann will ich dir Mut machen, tu jeden Tag wieder neue Buße, wenn du dich in dir selber verloren hast. Und komm zurück in seine Arme. Hey, ich wünsche dir Gottes Segen. Bis bald wieder.